Ja, hallo und herzlich willkommen bei Radio Überhaltung. Und heute haben wir ein ganz interessantes Sendethema und einen ganz interessanten Sendegast. Ja, also wir haben das Thema gewaltfreie Kommunikation und die wurde irgendwann gegründet von Marshall B. Rosenberg. So, und ich habe jetzt als Sendegast Birgit Schulze. Und du bist, hallo liebe Birgit, schön, dass du da bist, ich freue mich.
Hallo Larissa.
Genau, du bist GFK, also gewaltfreie Kommunikationstrainerin, Autorin und Wirtschaftsmediatorin.
Ja, richtig.
Und ich fand das sehr, sehr interessant, weil ich hatte letztens ja eben Marshall B. Rosenberg gewaltfreie Kommunikation entdeckt und fand das sehr interessant, dass quasi hinter jeder Wut, die ein Mensch hat, und hinter all den Eskalationen, die im zwischenmenschlichen Bereich stattfinden, dass da eigentlich immer ein verdrängtes Bedürfnis steht. Und und dann habe ich mich halt kundig gemacht und habe dann mal, obwohl ich früher mal gedacht habe, oh, ich habe so in die Schiene anti-autoritäre Erziehung so getan und habe mir erstmal gedacht, oh, das sind die Anti-Aggressionsleute, die überhaupt keine Emotionen erlauben. Und ich habe das eher so abgetan als nach dem Motto, die wollen nur kuscheln, die wollen nichts klären, die wollen einfach nur kuscheln. Aber dann habe ich halt mal in der Online, in der App, so ein Buch über Marshall B. Rosenberg als Hörbuch entdeckt und habe es mir angehört und war dann auf einmal hellauf begeistert, weil ich dann gesehen habe, okay, da geht es nicht um Wegkuscheln, da geht es wirklich darum, dass das, was mir in mir Wut auslöst, dass das quasi gefunden wird, das Bedürfnis, was dahinter steht, und durch Selbsteinfühlung und durch Empathie ich mir meine Bedürfnisse klar mache und dann in einer Bitte formuliere und dann kann ich auch friedlich kommunizieren. Genau, das ist so mal die kurze Einleitung, wie ich eigentlich in Richtung GFK kam und dann, also gewaltfreie Kommunikation kam und deshalb es so interessant fand und dann sehr gerne Hörbücher, aber auch ja alles andere, was ich so gefunden habe von Marshall B. Rosenberg im Netz, habe ich mir dann quasi mal so, ja, einverleibt. Und einen schönen Satz will ich jetzt noch vorwegbringen, bevor Birgit du in die Vollen langen kannst. Und zwar, den eigenen Zorn zu verringern, ist ein individuelles Abrüstungsprogramm. Und das ist ein Satz von Dalai Lama. Und letztendlich, wenn wir Frieden haben wollen in den Familien, in den Nationen, weltweit und überall, geht's eigentlich darum, dass Menschen, die sich nicht gesehen fühlen, die wütend sind aus Kriege und Konflikte entstehen alle aus verdrängter Wut oder aus Wut, weil ein Bedürfnis nicht erfüllt wurde. Und deshalb ist, würde ich sagen, die gewaltfreie Kommunikation ein Beitrag für eine friedvollere Welt. Genau. Ja, Birgit, erzähl mal, wie kam es dahin, dass du irgendwann sagtest, so, jetzt werde ich Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Birgit hat übrigens auch eine Homepage, birgitschulze.com, und die steht unter dem Thema Zufrieden ins Büro. Genau.
Genau, ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf, Larissa. Und ich freue mich total, über die gewaltfreie Kommunikation im Radio zu sprechen. Wie ich dazu kam, ist so, dass ich zwei Kinder habe und als mein zweiter Sohn geboren wurde, habe ich festgestellt, ich bin irgendwie oft mit Nerven am Ende und bin über so einen Schnupperabend gestolpert und habe sofort, war ich Feuer und Flamme für das Thema, weil an diesem Schnupperabend ich auch das erste Mal so ein Bewusstsein dafür entwickelt habe, dass Gefühle gut sind, so wie sie sind, egal jetzt, ob es heftige Gefühle sind oder angenehme Gefühle, und dass die immer ein Wegweiser sind zu unseren erfüllten oder unerfüllten Bedürfnissen. Also wenn ich mich wohlfühle, wenn es mir gut geht, dann ist das ein Wegweiser zu meinen erfüllten Bedürfnissen. Bin ich wütend, verärgert, traurig, frustriert, genervt, dann kann ich sicher sein, ist gerade irgendein Bedürfnis unerfüllt.
Genau, aber die meisten Menschen bleiben da ja stecken.
Die meisten Menschen kommen gar nicht erst dahin.
Die kommen gar nicht auf die Idee. Die denken halt, also bei mir ging es früher ja auch so. Ich habe halt irgendwas erlebt und dann, dieser Depp da draußen, dieser Idiot hat mir das und das angetan. Und dann bin ich natürlich in die Vollen gegangen und habe dann halt gesagt, hier, was willst du von mir? Und und das war halt, da gab es keine Lösung.
Genau.
Da gab es
also
nur Konfrontation.
Genau, wir
und
haben
Konflikt.
Ja, im Konfliktfall, also Konflikt ist ein Stressmoment für uns, ja. Also es kann ein verbaler Angriff sein, es kann sein, ich bin nicht mit dem einverstanden, was du tust. Das kann ja eine ganz unterschiedliche Ausgangssituation sein. Wir haben so drei klassische Verhaltensmuster, die uns steuern. Das ist einmal Kampfverhalten, das ist dann, wenn ich sage, oh, und immer sind die anderen schuld, jetzt sage ich dir mal, wie es dir geht, bla 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 und wie du es besser machen kannst. So. Dann habe ich das klassische Fluchtverhalten, da gehe ich quasi raus aus der Situation und stelle mich dem Ganzen nicht oder ich kann mich noch totstellen. Das sind so die drei klassischen Verhaltensmuster.
Also Fight or Flight, also diese Urinstinkte.
Genau. Ja. So, und mit der gewaltfreien Kommunikation haben wir einen anderen Weg, um uns über unsere Gefühle und Bedürfnislage ins Bewusstsein zu entwickeln, um dann auf eine andere verbindende Weise zu kommunizieren. Das ist eigentlich die Idee. Und du hattest ja vorhin den Marshall Rosenberg schon eingebracht, den Begründer der gewaltfreien Kommunikation. Der ist als weißer Jude in einem schwarzen Viertel in Detroit aufgewachsen. So. Und der hat als junger Mensch sehr viel Gewalt erfahren. Und die Frage, die er sich früh gestellt hat, das ist in seinen Büchern nachzulesen, ist, wie schaffen es Menschen unter herausfordernden Bedingungen trotzdem in der Liebe zu bleiben, in der Verbindung zu bleiben, also zu gucken, ja, was brauche ich denn, wie will ich und trotzdem fürsorglich zu sein. Und das hat ihn dazu veranlasst, dann eben Psychologie zu studieren und es hat ein paar Jahre gedauert, bis dann die GfK entwickelt war.
Ja, weil da gab es ja die interessante Phase, was ich übrigens auch in einem Buch von ihm also dann mitbekommen habe, Konflikte lösen durch gewaltfreie Kommunikation. Und zwar meinte er dann, er war ja ganz lange Psychologe, also und er wollte irgendwann nicht mehr Bewertungen schreiben seiner Patienten. Und stattdessen ist er Taxifahren gegangen.
Keine Diagnosen mehr.
Ja, genau. Richtig, ja, genau. Er wollte keine Diagnosen mehr machen. Er hat gesagt, das geht nicht, da steht er nicht dahinter, das möchte er nicht, möchte ich mehr verurteilen. Ja. Und stattdessen ist er Taxifahren gegangen, ja. Und das fand ich schon sehr interessant, dass dieser Mensch doch eigentlich so authentisch ist, dass er sagt, nee, bevor ich mich verbiege, obwohl ich gut Geld verdient habe als Psychologe, ich fahre lieber Taxi. Und na, dann kam er auf die GfK. Genau, weiterfahren.
Genau. Ja, genau. Weiterfahren, genau. Naja, und er hat die eben entwickelt. Er hat ja auch bei Carl Rogers auch studiert. Und da gab es ja schon die klientenzentrierte Psychologie und auf dem ganzen Fuß das auch. Und die Bedürfnisse, das war so das zentrale neue Thema, was mit reinkam. Und die hat er eben mit reingebracht und hat festgestellt, wenn wir uns auf dieser Bedürfnisebene treffen, dann entsteht sofort Verbindung, sofort. Und es sind eben die Strategien, über die wir uns streiten. Es sind nie die Bedürfnisse, auf denen wir in Stress geraten.
Darf ich mal kurz einfügen, weil also rein theoretisch gesehen, also letztendlich habe ich das Empfinden, wir Menschen sind nicht in eine Formel einfach einpackbar.
Nein.
Und das hast du auch vorhin so schön an einem Beispiel vorab, hatten wir hier schon ein kleines Gespräch gehabt, das können wir ja gleich nochmal bringen. Aber das Wichtigste ist ja quasi bei der, also die ersten, die drei, vier Schritte, die es da gibt. Also das erste ist die Wahrnehmung. Schritt 1.
Genau. Beobachtung nennen wir das. Genau.
Das zweite sind die Gefühle, die ich dabei habe.
Ja.
Und dann gibt es die Bedürfnisse, die ich dann erkenne, basierend auf den Gefühlen, wenn ich soweit bin. Und dann sagt er ja immer nicht fordern, sondern bitten. Den anderen quasi informieren, was mein Bedürfnis ist und ihm dann die Möglichkeit geben, dass er halt sagt ja oder nein. Weil jede Forderung, alles was... Wenn ich einen anderen Menschen meinen Willen aufzwinge, ist das ja Gewalt. Das hat er auch so schön mal formuliert. Einen anderen Menschen meinen Willen aufzwingen, ist Gewalt. Und heute in der heutigen Gesellschaft geht es ja eigentlich ziemlich oft darum, tu das, was ich dir sage. Und ich habe eigentlich, auch wenn es eine Frage ist, ist es eigentlich so, wenn ich Nein sage, weiß ich, ich werde nicht mehr gemocht oder ich werde sanktioniert, auch emotional oder wie auch immer. Und deshalb sind diese vier Schritte so wichtig. Ja.
Die sind ganz wichtig und gleichzeitig sind sie überhaupt nicht wichtig. Weil das Leben anders ist. Also der Marshall hat selbst gesagt, bei der gewaltfreien Kommunikation, da geht es um Worte. Und bei der gewaltfreien Kommunikation, da geht es nicht um Worte, sondern um die Haltung, das Bewusstsein, mit dem wir unterwegs sind. Und diese vier Schritte, die sind für mich und für die meisten Menschen, die ich kenne, die mit der GfK unterwegs sind, die sind so ein Kompass, so eine Leitfaden, wie ich eben ein Bewusstsein darüber erlange, ob jetzt gerade ein Bedürfnis erfüllt ist oder nicht erfüllt, ob das jetzt ein Selbsteinfühlungsprozess ist und ich für mich gucke oder ob ich merke, mein Gegenüber reagiert gerade irgendwie ein bisschen schräg, dann kann ich diese vier Schritte auch auf mein Gegenüber natürlich anwenden und mich einfühlen und gucken, okay, wenn ich sehe, irgendwie da runzelt einer die Stirn und wackelt irgendwie komisch mit dem Kopf, dann könnte ich feststellen, ja, da runzelt eben, also die Beobachtung wäre dann Stirnrunzeln. Könnte sein, dass die Person gerade unklar, also nach Klarheit auf der Suche ist, ja, und das Bedürfnis eben nach Klarheit dann nicht erfüllt ist. So, das wäre so die Möglichkeit, um mich da einzufühlen.
Okay, also du hast ja auch quasi zufrieden ins Büro. Jetzt nehmen wir mal eine Szene aus einem Büro.
Ja, mach mal.
Also, die haben wir vorher schon mal angerissen. Ja. Also nehmen wir mal an, da gibt es eine Person, die ist sehr preußisch strukturiert, organisiert, braucht Ordnung als Sicherheit, braucht einen Plan und muss immer alles am Platz haben. Und ihr ist quasi diese ganz wenig auf dem Tisch haben, klare Ordnung, sehr wichtig. Dann gibt's da eine Kollegin, die ist absolut 180-Grad-Version. Also nach dem Motto, und dann alles ist ein Problem, ja. Also alles Unvorhergesehene und alle Situationen sind immer so, oh, scheiße, so gesäuft's und alles ist wirklich eine große Last, ja. Also, und dann.
Für den Preußen.
Ich würde den Preußen, ja. Genau. Und dann gibt es halt die andere Version nach dem Motto, okay, Herausforderungen sind da und es wird für jede Herausforderung auch eine Lösung geben. So, Chaos ist eigentlich okay, in Ordnung, damit kann ich gut leben. Hauptsache, ich finde Lösungen für all die Herausforderungen und dann kann sich auch mal so ein Berg von Stapel von Papieren anordnen. Und also der Schreibtisch sieht eher aus wie ein wildbunt gewordener Haufen von einer Papieransammlung. Ja, und wenn dann nun jetzt dieses Thema ist, diese eine Person möchte gerne kreativ, freiheitsliebend sein und ist nicht so für Ordnung, sondern eher mehr für das schöpferische Chaos, wie Nietzsche so schön gesagt hat, in jedem Menschen muss ein Chaos sein, damit noch ein springender Stern funkelnder Stern ihm entspringen kann. Okay, also sinngemäß jetzt dieses Zitat von Nietzsche. Und dann hast du diese zwei Persönlichkeiten, 180 Grad diametral.
Ja. Also das Grundthema hast du ja schon gesagt, der eine braucht Struktur und die andere Person, die braucht Freiheit. Ich sag's mal so platt, ja, das könnten die Grundbedürfnisse dieser beiden Menschen sein. Ich unterstelle jetzt mal, dass da ganz oft irgendwie Konflikte sind, ganz oft Stress ist in diesem Büro. So, und dann ist die Frage, wie kann ich die Verbindung herstellen? Es geht jetzt nicht darum, dass die eine Person jetzt
Recht hat oder
zwingend strukturierter
Unrecht,
werden muss oder der andere mehr freier oder ne, so. Oder es geht auch nicht um Recht haben, genau darum geht es nicht. Gibt es ein wunderschönes Zitat von Rumi, jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort, dort treffen wir uns. Und genau das ist für mich auch das Wesen der GfK. Und es geht jetzt bei diesem Bürokonflikt eigentlich darum, erstmal im ersten Schritt die Verbindung bei den beiden herzustellen, damit die in die Bereitschaft kommen, sich in die andere Person auch einzufühlen und zu gucken, ah, okay, ich merke, ich brauche Struktur, aber ich sehe, du hast es gern freier, du bist kreativer.
Genau. So. Aber wie sieht das denn aus, wenn die einzigste Option ist aufräumen?
Und das ist nicht die einzige Option, das ist die Lieblingsstrategie vermutlich von den Preußen und vielleicht noch von anderen Menschen. So, das ist die Lieblingsstrategie, auf der streiten wir uns. Der braucht Ordnung. Für den muss immer alles rechtwinklig angeordnet sein. So. Für den ist natürlich die Lieblingsstrategie, um sich das Bedürfnis nach Ordnung und Struktur zu erfüllen, aufräumen. So. Struktur herstellen. Das ist aber nicht die Lieblingsstrategie der anderen Person. Und die andere Person, so frei und autonom die ist, die hat auch eine Struktur. Die sieht halt nur einfach anders aus. Und das ist so. Und die sieht vielleicht in dem Chaos eine ganz klare Struktur, weil sie genau weiß, okay, wenn so und so, wenn alles durcheinander geht, dann weiß ich, das, was oben ist das, was wichtig ist. Und, oder das, was heller leuchtet, ja, das muss ich mir dann vorknöpfen. Und die sieht eine andere Struktur. Und es geht darum, eine Verständigung hinzukriegen, damit die beiden sich jeweils mit ihrem unerfüllten Bedürfnis wahrnehmen können, um dann einen Weg zu finden, der gemeinsam für beide passend ist. Und es geht nicht darum, dass die eine dann ordentlicher wird und der andere wird chaotisch.
Nein, also weil genau. Das Ding ist, so wie ich die Sache sehe, freiheitsliebende Person und chaotische Person haben kein Thema damit, dass die andere Person ordentlich ist. Die haben nur ein Thema damit, dass
in
ihre Freiheit... Nein, die haben nur eine Herausforderung, gehe ich davon aus, damit, wenn ihnen gesagt wird, du musst jetzt deinen Schreibtisch aufräumen.
Und dann kann man auch mal da hingehen und
sagen... Auch wenn es noch so schön deklariert wird.
Gut, ja, also. Dann habe ich, okay, dann höre ich von dir, dann kann ich eine Beobachtung formulieren, wenn du zu mir kommst und zu mir sagst, räum bitte deinen Schreibtisch auf. Dann gehe ich innerlich an die Decke, ja, dann regt mich das total auf, weil das eben mein Bedürfnis nach Selbstbestimmung total einschränkt. und das ist dann nicht erfüllt. So, und dann mache ich nicht weiter, wie jetzt vielleicht die Idee ist, sondern dann sage ich, okay, was hörst du denn von mir? Und das ist eine andere Form der Bitte.
Was meinst du, was hörst du von mir?
Dann frage ich den ordnungsliebenden Mensch, was hörst du denn jetzt von mir? Wenn du hörst, ich werde da innerlich, mich platzt da fast, und wenn du mich bittest aufzuräumen, dann stellt es meine Autonomie in Frage. Was hörst du denn dann von mir? Was kommt bei dir an? Oder
es ist immer wichtig, dass man eine Feedback-Phase fragt.
Genau, quasi. Und wir haben eben, das ist ja der vierte Schritt, ist die Bitte. Und du hast vorhin das auch so schön formuliert, indem du gesagt hast, dann sage ich die Bitte. Und sobald einer Nein sagt, war es eigentlich eine Forderung, wenn ich das Nein nicht aushalten kann. Das sind aber oft die Handlungsbitten. Wir glauben oft, wenn wir eine Handlungsbitte wie räum deinen Schreibtisch auf, mach mal das Fenster auf, mach das Licht heller oder so, das sind so klassische Handlungsbitten, die oft zu nichts führen, weil die schon eine Lösung suggerieren, die eben nicht für beide Seiten gut ist. Deshalb gibt es noch die wunderschöne Verbindungsbitte. Und die Verbindungsbitte zielt eben auf dieses Bedürfnis nach Verbindung ab. Und da kann ich eben fragen, wie geht's dir damit, wenn du das von mir hörst? Oder kannst du mir mal sagen, was du von mir gehört hast? Oder willst du mal wissen, wie es mir damit geht? Also da geht's eben immer
darum. Aber wenn das irrelevant ist, wenn dem anderen es wirklich egal ist, weil er halt wirklich vielleicht auch von der Obrigkeit, vom obersten Chef inspiriert, nach dem Motto, hier bekommst du jetzt den Auftrag, mach Ordnung.
Ich finde immer schwierig sind diese konstruierten Fälle, weil ich, da wäre es einfach schön, jetzt wirklich mal diese Person da zu haben. Und ich bin mir sicher, ja, natürlich, vielleicht ist da auch ein Auftrag, vielleicht ist es dem auch wichtig, seinen Werten danach zu kommen und zu sagen, hey, ich habe den Auftrag, hier für Ordnung zu sorgen, ja. Und dann kann man trotzdem nochmal gucken, okay, ja, dann höre ich von dir, du hast den Auftrag, für Ordnung zu sorgen. Das ist aber auch ganz schön schwer, stelle ich mir vor, hier in dem Ganzen, ja. Da bin ich ja vielleicht nicht die Einzige, die ein bisschen chaotisch ist, wenn ich dann höre, du hast den Auftrag. Wie geht's denn dir eigentlich damit, dass du diesen Auftrag hast? Und schon bin ich auf einer anderen Ebene.
Okay, also Verbindung schaffen ist viel wichtiger als eigentlich diese ganzen Schritte.
Genau,
ja.
Empathy first, sagt eine Trainerkollegin. Und es geht eigentlich immer in die Verbindung. Wenn ich die Verbindung nicht herstellen will, dann brauche ich auch
keine
mit der Gewalt reinkommen.
Genau. Für die Füße.
Das ist eigentlich die Voraussetzung. Und das Interessante ist, dass es gut im Zwischenmenschlichen gelingt, ja, wenn ich die Verbindung herstellen kann. Aber noch viel wichtiger finde ich, bevor ich dem anderen Einfühlung gebe ich erstmal mir die Einfühlung.
Also ich habe auch das Empfinden, wenn ich mit mir selber im Reinen bin und mich selber nicht mehr verurteile, dann bin ich auch wesentlich gelassener und entspannter und kann dem anderen, selbst wenn er halt mal wie ein Elefant im Porzellanladen ist, das nachsehen. Dann fühle ich mich nicht verletzt, dann bin ich nicht mehr so wütend und dann kann ich dann auch in Frieden drüber reden. Ich merke, sobald ich ein Thema geklärt habe und jemand pocht wie ein Elefant da im Porzellanladen rum oder poltert, dann sehe ich das, nehme das wahr, okay, der hat das und das Bedürfnis und ihm geht's gerade nicht so gut und hey, komm jetzt, was ist denn los? Erzähl mal, sprich mal. Ja. Aber dafür muss natürlich ein innerer Frieden da sein. Und solange der nicht da ist, ist es wichtig, dass ich die GfK dann kenne, damit ich meine Bedürfnisse wahrnehmen kann. Wollen wir mal so ein bisschen so in die Gefühlsnavigation hineingehen oder in die Bedürfnisnavigation? Was ist denn eigentlich jetzt der Unterschied zwischen Gefühlen, echten Gefühlen, unechten Gefühlen und Bedürfnissen? Und
okay, also das sind mehrere Themen.
Ja.
Also wir haben die Schlüsselunterscheidung einmal Gefühle und Pseudogefühle. Also ein Gefühl ist tatsächlich das, was du spüren kannst in deinem Körper. Wenn du traurig bist, dann kannst du die Trauer in dir spüren. Ja, dann spürst du so eine Schwere und genauso spürst du auch, wenn es dir gut geht. Ja, dann ist da vielleicht eine Leichtigkeit zu spüren im Körper. So. Die Pseudogefühle auf der anderen Seite, das ist sowas wie, ich fühle mich von dir veräppelt, ich fühle mich missbraucht, ich fühle mich
missverstanden. Da sind Anklagen drin, Vorwürfe.
Da sind oft Vorwürfe drin. Und es ist so, dass wir oft Gefühle auch wieder mit Bewertungen vermischen.
Das ist dann die Wolfssprache, die legendäre.
Genau,
ja.
Diese legendäre,
also verurteilen, kritisieren, beschimpfen oder runtermachen.
Genau.
Und das Pendant ist dann die Giraffensprache. Da geht's um Verbindung schaffen.
Genau.
So, und dann gibt's auch Wolfsohren.
Es gibt Wolfsohren nach innen und nach außen und Giraffenohren nach innen und nach außen. Das heißt, ich kann die GfK nach innen auf mich selbst richten.
Dann bin ich verständnisvoll mit mir selbst und habe Giraffenohren, innere.
Und ich kann auch die Ohren nach außen richten und bin dann mit dir verständnisvoll und empathisch. Und die Wolfsohren kann ich genauso nach innen richten. Die Wolfssprache ist so diese destruktive, bewertende, verurteilende Sprache.
Das war nicht gut genug, das war nicht schön genug, das war nicht schnell genug. Diese inneren Antreiber quasi.
Und das kann ich schön nach innen richten. Ne? Birgit, hast du heute wieder nicht richtig geredet? Hast du viel Hessisch gesprochen oder warst zu schnell oder zu langsam? Und genauso kann ich die Wolfsohren auch nach außen richten, gegen meinen preußischen Kollegen vielleicht, und sagen, der will immer alles ordentlich haben, der geht mir total auf den Senkel.
Ist unflexibel. Das ist auch wieder eine Bewertung, das ist auch Wolfssprache.
Und das Hilfreiche ist, also ich habe jetzt über die lange Zeit, die ich auch Trainerin bin, die Erfahrung gemacht, es gibt Menschen, die können sich eher über Gefühle an die Bedürfnisse herantasten, andere brauchen diesen Schritt der Beobachtung. Manche sind sofort bei einem Bedürfnis. Also es ist auch ganz spannend, wie prozesshaft diese Vorgehensweise ist und wie unterschiedlich wir da ticken. Und die Gefühle, das ist eine Grundannahme in der GfK, die sind der Wegweiser eben zu unseren erfüllten und unerfüllten Bedürfnissen. Und wenn ich das schaffe, die zu trennen von meinen Bewertungen und auch von solchen Du-Botschaften, wie ich fühle mich von dir missbraucht, zum Beispiel, dann habe ich einen leichteren Zugang zum Bedürfnis. Also das kann eben, also es ist erstmal ist es ganz klar ein Wegweiser zum Bedürfnis, dann habe ich das Bedürfnis vielleicht noch nicht. Aber wenn ich sage, oh, ich fühle mich von dir missbraucht oder so, dann könnte ich sagen, oh Mann, mir ist eigentlich ein respektvoller Umgang auch wichtig. Ja, da geht es vielleicht um sowas wie Respekt oder mir geht es auch, merke ich, da ist auch Sicherheit für mich nicht erfüllt. Ja, wenn ich mich missbraucht fühle, dann ist mein Schutz, also geht es auch um Schutz und um Sicherheit.
Genau. Wollen wir mal so ein paar Grundbedürfnisse, also ich gehe mal kurz hin. Mhm. Also da gibt es einmal so, jeder Mensch hat den Bedarf an Entwicklung, an Anregung, Inspiration, Selbstentfaltung, Lernen, Wissen, Verbesserung, Wachstum und Sinn. Dann gibt es Wirksamkeit, was schon in dieselbe Richtung geht eigentlich, so von wegen Selbstwirksamkeit, Effektivität, Kompetenz, Kreativität, Erfolg. Dann, was ist das nächste? Da gibt es nämlich hier, ich habe es im Internet entdeckt bei einem großen Anbieter, GfK-Navigator für Bedürfnisse. Bedürfnisse finden und benennen, sich verstehen, verstanden werden, Empathie geben. Genau, und dann gibt es noch was. Was gibt es denn hier sonst? Mann. Abwechslung, Vielfalt, Abenteuer, Kreativität, Unterhaltung, Schönheit, Ästhetik, Harmonie, Ordnung, Leichtigkeit, Spiel, Spaß, Freude, Humor, ganz wichtig Humor. Wer nicht lachen kann über sich selbst, der ist verloren, würde ich mal sagen, in dieser Welt. Lebendigkeit, Bequemlichkeit und dann Balance, Gleichgewicht, Gleichwertigkeit, Gegenseitigkeit, Ausgewogenheit, Ausgeglichenheit, Ausgleich. Dann Gerechtigkeit und Gleichbehandlung. Dann, da muss ich mal das Original gucken, weil ich habe hier nur eine Kopie. Moment. Ich bin hier gerade bei meinem Gefühlsnavigator. Dann, was war das hier? Unterstützung, auch ganz wichtig. Hilfe bekommen, Fürsorge. Also ich sag immer, Menschen, die sich wechselseitig...
Das ist ein ganz wesentliches Bedürfnis, identifiziert in der GfK übrigens, das Beitragen. Also wir handeln entweder immer, das ist eine andere Grundannahme, immer in Erfüllung eines Bedürfnisses. Und wenn ich jetzt gerade mal so bedürfnissatt bin, bei mir mal alles gut erfüllt ist, dann geht's wahrscheinlich darum, dass ich beitragen möchte zur Erfüllung bei einer anderen Person. Genau. Und es geht eigentlich immer darum, sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Und manchmal sind die Strategien so schmerzhaft, die wir wählen. Also jemand, eine Mutter, die ihr Kind anbrüllt, der geht es vielleicht auch darum, dass jetzt das Kind morgens noch rechtzeitig in die Schule kommt. So. Und dann ist dieser verzweifelte Ausbruch am frühen Morgen ist eine Strategie, um das Bedürfnis nach vielleicht Effizienz und Wirksamkeit zu erfüllen. Ja? So. Ist natürlich jetzt nicht so lebensdienlich, wie wenn es auf einem anderen Wege passieren
Für Kinder gibt es GfK ja auch und ist sehr kreativ.
Genau. Und es gibt es eben für alle Lebenslagen. Also ich finde es total spannend, dass es, ob das jetzt im Privaten ist oder auch im Berufsleben, wunderbar funktioniert, in Anführungsstrichen.
Genau, dazu gehören ist ja auch wichtig, Verständnis, Gemeinschaft, mit einbezogen sein, seinen eigenen Platz haben, dann Austausch, Verständigung, Kommunikation, wahrgenommen werden, dann Wertschätzung. Ja, ich glaube, die meisten Menschen sind auf der Suche nach Anerkennung.
Wenn ich in ein Büro komme, dann sagen die immer, Wertschätzung bei uns gibt's nicht. Ich kam noch nie in ein Unternehmen rein, wo die Leute gesagt haben, bei uns gibt's Wertschätzung.
Okay, auch keine Dankbarkeit Nee. Bestätigung und Respekt.
Genau. Und das ist auch total spannend, weil letztendlich ist es auch, wenn ich mit der GfK unterwegs bin, dann versuche ich auch immer, Wege zu finden, um mir meine Bedürfnisse zu erfüllen. Und dann kann ich auch anfangen, mir selber Dankbarkeit zu geben. Ich kann selber Wertschätzung mir dafür geben, was ich in diesem Unternehmen für einen wertvollen Beitrag leiste. Ob das jetzt über Ordnung und Struktur ist oder über kreatives Chaos.
Ja, und kreatives
Lösungsfinden. Genau. Ich kann mir die Wertschätzung geben und wenn ich damit anfange, das ist das total Spannende, wenn ich damit anfange, mir die Wertschätzung zu geben, dann fange ich automatisch an, anderen mit eine Wertschätzung zu geben, weil ich einen anderen Blick dafür bekomme.
Ich bin da nicht mal so bedürftig, sondern ich bin gesättigt und dann kann ich anderen auch was geben.
Genau, dann kann ich was geben und dann kommt es automatisch doppelt und dreifach zurück.
Ja, das ist ein schöner Satz. Jetzt machen wir erstmal einen Song, nachdem wir hier so ganz lange durchgehend über gewaltfreie Kommunikation gesprochen haben. Wir hören uns gleich wieder. Bis dann. Ja, hallo, da sind wir wieder bei Radio Überhaltung mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation von Marshall B. Rosenberg basierend auf dem Gründer mit meinem Sendegast, die Birgit Schulze. Und wer nochmal ihre Homepage haben will, birgitschulze.com. Und dann gibt's ja auch noch so eine andere tolle Seite, wo es ganz viele auch so zum Downloaden gibt, Übungen, nämlich die heißen www.gewaltfrei-101übungen.de. Übungen mit UE. Und da gibt es einen kostenlosen Download-Bereich und da kann jeder Kopievorlagen, Bodenankerkarten, Begleitmediation und Meditation und alles, was man für Übungen machen kann, damit man eben gewaltfrei kommuniziert, das gibt's da. Jetzt machen wir so ein kleines Spiel, Birgit und ich. Und zwar, ich sag jetzt mal in Wolfssprache etwas. Und Birgit übersetzt das für uns in Giraffensprache, ja. Also, Birgit, du verletzt mich, weil du mich nie verstehst.
Okay, ich verletz dich, weil ich dich nie verstehe. Du willst verstanden werden, du möchtest, dass ich dir zuhöre und es ist für dich schmerzhaft, dass ich dir nicht zuhöre.
Ja, das ist schon mal, das kann ich so stehen lassen, ja, genau. Und Ja, okay, das wäre quasi der erste Satz übersetzt genau. So, und dann, was kann man da noch alles so Schönes sagen? Ja, okay, hier nehmen wir das Feministisches, ja. Es enttäuscht mich, dass in unserer Gesellschaft Frauen so viele Hindernisse in den Weg gelegt werden und dass sie immer noch nicht die gleichen Rechte haben wie die Männer.
Das klingt, als hättest du es ganz schön schwer als Frau, also oder in deiner Rolle als Frau. Und dass es dir auch um Gleichberechtigung geht. Also wenn du sagst, dass sie immer noch nicht das haben, was auch die Männer haben oder bekommen. Ich weiß jetzt nicht genau.
Ja, genau. Es geht darum, dass Frauen viel mehr Hindernisse haben als...
Genau. Also es klingt, als wäre es ganz schön schwer, auch dann dasselbe zu erreichen wie die Männer. Und dass es dir irgendwie um Ausgewogenheit an der Stelle geht.
So. Aber als ich als Feminismuskritikerin, ja, muss ich es aber jetzt wirklich sagen, das mag jetzt auch so ein bisschen wölfig klingen. Also für mich ist es halt sehr wichtig, dass ich halt diese Wahrnehmung, okay, das ist aber jetzt meine Strategie oder sag ich mal, das ist jetzt meine Wahrnehmung, dass es jeder bekommt die Chancen, die er in seinem Leben quasi wahrnimmt. Und wenn ich denke, ich bin unterlegen, dann, das wie Eleanor Roosevelt so schön sagt, niemand kann dich unterlegen, no one can make you feel inferior without your consent. Also auf Deutsch übersetzt, ohne deine Zustimmung kann niemand dich dahin bringen, dass du dich unterlegen fühlst. Also das finde ich ist auch ganz wichtig, egal, sei es autoritäre Menschen, Männer, Frauen, Kinder, Tiere, Hunde, egal alles. Wenn ich das Gefühl habe, wenn ich so wahrnehme, ich bin unterlegen, dann ist das meine Wahrnehmung, die mich dahin bringt. Aber dann habe ich dafür die Einverständniserklärung gegeben.
Genau. Die gewaltfreie Kommunikation, die unterstützt uns auch, in die Eigenverantwortung zu gehen. Ich bin verantwortlich für die Erfüllung meiner Bedürfnisse.
Genau. Und es geht ja auch wahrscheinlich sehr darum, dass ich eben mich mal anders wahrnehme, sondern nicht nur als Opfer, sondern als schöpferische Frau, die alle Chancen hat, die jeder andere Mensch auch hat. Also ich würde da gar nicht so eine Klassifizierung machen zwischen Mann und Frau, sondern ich würde halt einfach sagen, hier, wir sind zwei ebenbürtige Menschen. Und wenn einer sich unterlegen fühlt, das kann auch Männern passieren, die das Gefühl haben, ich bin einem anderen Alpha-Mann unterlegen. Weil es ist ja an sich eine Sache, wie ich nach außen auftrete. Wenn ich mich nicht als Opfer fühle, dann bin ich auch kein Opfer. Also so sehe ich das.
Ja, also es ist genau so. Es ist eine Selbsterkenntnis und es hilft dir, aus dieser Opferhaltung einfach auszusteigen.
Genau,
es geht um Verantwortungsübernahme.
Genau.
Also darum zu erkennen.
Für die Erfüllung meiner Bedürfnisse.
Genau, darum. Und sobald du das erkennst, bist du draußen aus dieser Opferhaltung und bist sofort handlungsfähig im Sinne von, ich kann jetzt mir Wege suchen, wie ich mir dieses Bedürfnis auf eine neue, wunderbare Art erfülle. Und das ist eine Selbstermächtigung. Und ich glaube, das ist auch das gewesen, was mich daran vom ersten Moment an so gefesselt hat, weil ich habe damals noch als Reklamations- und Beschwerdemanagerin gearbeitet.
Oh, das ist bestimmt auch eine große Herausforderung.
Genau, und das war es auch. Also ich hatte da oft so E-Mails, die mich in Schriftgröße 36 angebrüllt haben oder eben Leute durch den Hörer.
Und mit 5 Ausrufezeichen am Ende.
Genau, in einem magentafarbenen Konzern. Also ihr könnt euch vorstellen, wie das war. Und das war für mich sofort so ein Ausstieg. Ah, okay. So, also ich konnte mich anfangen, auf einer anderen Ebene in die Leute einzufühlen, in das Problem. Und das Entscheidende für mich war, ich habe es nicht mehr persönlich genommen, was ich bis dahin ganz oft gemacht habe. Ich dachte dann immer, ja, okay, wir haben das irgendwie auch, die haben ja recht, wir haben es falsch gemacht und wir haben unsere Leistung nicht so erbracht, wie die es gerne hätten oder so. Nee, stopp, ich habe dann erstmal denen angefangen, Einfühlung zu geben.
Okay, wie sieht das jetzt aus? Also beispielsweise, ich rufe an und sage, ja, lieber magentafarbener Konzern, ich bin seit 10 Jahren Kunde und alle Neukunden bekommen günstigeres Angebot als ich, aber als Bestandskunde bekomme ich jetzt hier kein günstiges Angebot. Warum behandeln Sie Ihre Bestandskunden denn so unter alle Wutz?
Genau, also erstmal okay, Sie haben den Eindruck, wir behandeln unsere Bestandskunden unter aller Wutz. Genau, ja. Und Ihnen ist es wichtig, dass Sie da auch ähnliche Prämien oder Angebote bekommen wie unsere Neukunden.
Genau.
Okay, das ist für Sie, passt für Sie nicht, das ist nicht stimmig. Sie sind schon so lange Kunde, Sie zahlen schon so lange dafür, dass Sie hier Ihre Leistung kriegen, sei es jetzt Mobilfunk oder was es auch immer ist. Mhm. Und Sie möchten einfach in denselben Genuss kommen wie die anderen.
Das wäre mir mein Anliegen.
Das ist Ihr Anliegen, okay.
Gut, haben Sie denn da ein Angebot für mich? Aber da kannst du jetzt wahrscheinlich dann nicht mehr drauf eingehen, oder? Weil du bist ja dann auch an System gebunden.
Genau. Naja, also es ist schon mal die Frage, wie war es für dich erstmal?
Also für mich war das so, ich habe das Gefühl, ich wurde nicht einfach nur nach dem Motto, was für ein nervender Klient oder Kunde, sondern da hat jemand gesagt, was ich auch eigentlich fühle, dass ich ein gutes Recht darauf habe und ich möchte gerne mit Respekt behandelt werden und die Wertschätzung, das Bedürfnis, ich habe das Bedürfnis, dass ich wertgeschätzt werde für meine Treue. Ja. Also dafür, dass ich halt Bestandskunde bin für so lange Zeit. Ja. Aber das fühlt sich auf jeden Fall wesentlich besser an. Und ich habe das Empfinden, wenn jemand mir das antwortet, dann werde ich vielleicht nicht unbedingt eine Lösung finden, weil die Person wird mir dann irgendwann sagen, wie ich letztens auch in der Hotline erfahren musste, sorry, Sie haben Ihre Kündigungsfrist die 3 Monate vorher schon verpasst. Sie sind gerade in dieser Weiterführungsphase und jetzt kann ich Ihnen vom System her aus nur noch diesen Tarif geben. Hätten Sie 1 Monat vorher angerufen, dann hätte ich Ihnen ein ganz anderes Angebot machen können. Das möchte ich nicht sagen. Es war jetzt nicht der Magenta und es war jetzt auch nicht das andere. Auf jeden Fall fühlte ich mich da als Kunde einfach, komplett missachtet. Und so ein Kunde wird bestimmt dann das nächste Mal die Kündigungsfrist einhalten und in der Zwischenzeit munter nach einem anderen Anbieter schauen.
Kritik.
Aber das ist nur so nebenbei. Hätte sie jetzt beispielsweise so reagiert wie du, dann hätte ich das Gefühl gehabt, okay, diese Mitarbeiterin ist eigentlich auf meiner Seite. Sie kann das nachvollziehen und sie kann halt gerade nicht anders. Dann würde ich sagen, okay, dann hätte ich halt 4 Wochen früher kündigen sollen, dann hätte ich vielleicht ein günstiges Angebot bekommen. Und bin ich verantwortlich. Also ich hätte auch gucken können, bis wann meine Kündigungsfrist gegangen wäre, ja.
Genau, das sind so zwei Paar Schuhe und ich bin mir sicher, auch ich damals in meiner Position hätte vielleicht auch noch irgendein Angebot aus dem Ärmel dann ziehen können, aber es wäre auch die Bereitschaft, eine andere oder in Kooperation dann einzusteigen, ist eine ganz andere.
Ja.
Und die Kritik, die ja dann oft kommt, ist ja klar, das ist ja total manipulativ, wenn ich jetzt anfange, mich da einzufühlen und meinem Gegenüber dann sage, wie es ihm geht und welches Bedürfnis dann nicht erfüllt ist. Ja, natürlich, ich kann mit jedem System manipulieren, nur dann bin ich als Birgit, mir ist es wichtig, dass ich immer in dieser Absicht der Verbindung unterwegs bin.
Also ich habe das Empfinden, also meine Sichtweise ist es, wenn ich das nur als ein Instrument mache, um zu manipulieren, dann komme ich da gar nicht rein. Dann kann ich diese Empathie gar nicht ich diese Empathie gar nicht geben oder wenn, dann wirkt sie nicht echt.
Genau, also, sie wirkt nicht echt.
Weil ich habe echt die Wahrnehmung, also dieses Hörbuch, also Konflikte lösen durch gewaltfreie Kommunikation, da gibt's dann auch schöne Beispiele. Und Marshall B. Rosenberg kommt ja auch aus der Psychologie und hat eigentlich auch früher immer Diagnosen gestellt. Und ich komme aus der Psychoanalyse, ich habe auch gerne Diagnosen gestellt. Und dann hat er einfach mal so eine Situation hergestellt nach dem Motto, Sie haben jetzt einen Patienten, der hat sich hat geäußert, er möchte sich umbringen, weil er keinen Sinn mehr im Leben sieht. Was machen Sie? Die meisten Leute haben gesagt, wann hat das angefangen?
Ja.
Und was gab es in ihrer Kindheit? Und ich habe mir auch gedacht, Moment mal, wo fange ich denn? Also ich wollte dann auch eine Frage stellen, weil das war so nach dem Motto, jetzt überlegen Sie sich mal, wie Sie da Einfühlung, Empathie geben können auf diese, wenn ein guter Kumpel von Ihnen so eine Bemerkung macht. Ja. Und ein Mensch, der wirklich nicht wirklich auf Verbindung aus ist, wird auch nicht in der Situation die Frage finden, die Einfühlung verspricht. Weil ich habe dann erstmal, weil ich auch gar nicht in der Situation drin war, auch geknobelt. Ja, ich hätte jetzt auch irgendwie, wann hat das angefangen? Warum? Warum fragen sind tödliche Fragen, gell?
Ja.
Oder beschwichtigen, ja, aber so schlimm ist es doch gar nicht. Guck doch mal, was du alles Tolles in deinem Leben hast. Das ist alles, aber keine Empathie. Ja.
Ja.
Und deshalb finde ich, ist für mich klar, ein guter Mediator oder Coach, also gewaltfreier Kommunikationscoach, wenn der nicht wirklich einfühlsam ist, kann der auch gar nicht die richtigen Empathiefragen stellen.
Passiert.
Und das ist meines Erachtens die Kunst.
Ja. Ja.
Wenn man
Es ist auch genauso. Also es ist total spannend. Ich hatte vor ein paar Wochen eine Mediation in einem Team, in einem 7er-Team, wo quasi 6 Leute gegen die Teamleitung waren und der Teamleitung Mobbing vorgeworfen haben, Hinterhältigkeit, Lügen, so. Und es war sehr, also das war so eine Situation, da dachte ich nur, oh, das könnte kippen. Ne, könnte auch passieren, irgendwie zum Schluss geht ein wilder Mob auf diese Frau noch los. Und es war total spannend, weil wir haben dann, ich habe stur nach diesen ganzen, mit diesen Verbindungsfragen gearbeitet.
Immer, was sind die Verbindungsfragen?
Die Verbindungsfragen ist dann nochmal, wie geht's Ihnen mit dem, was Sie gerade gehört haben? Was haben Sie gehört und wie geht's Ihnen damit? Und dann habe ich gefragt...
Das hast du dann die Leiterin gefragt.
Habe ich alle in diesem Team gefragt. Alle. Also immer die Person, die gerade dran war, die gerade gesprochen hat, habe ich gesagt, von wem wollen Sie gehört werden damit? Und dann habe ich die andere Person nochmal wiederholen lassen. Was ist bei Ihnen angekommen? Und ist es das, was Sie gesagt haben? Also womit Sie gehört werden wollen. Das ist mal so ein bisschen schwierig, weil das so ein Hin und Her ist. Und es war so, die sind hinterher, also war eine total berührende Stimmung und Verbindung war hergestellt. Und es war richtig so ein, boah, endlich konnten wir auch noch mal sehen, was bei ihr los ist. Also es war so ein Einvernehmen auch wieder da und wie eine Aufbruchsstimmung in Richtung, geil, wir sind wieder ein Team und jetzt gucken wir mal, wie wir gemeinsam hier die Abteilung weiter voranbringen, ja. Und das ist für mich genau das Thema. Also wenn die Bereitschaft hergestellt ist, in die Verbindung zu gehen, dann brauche ich jetzt auch, da muss ich nicht wissen, muss ich jetzt irgendwie ein Gefühl benennen oder ein Bedürfnis, dann passiert das auch
automatisch. Ja. Der Marshall B. Rosenberg, der war ja schon sogar im Jugoslawienkrieg, ja, wo halt in dem Sinne Vermittler, wo halt die Serben und die Kroaten und wer auch immer sich gegenseitig bekämpft haben und dann wurde er irgendwann mal zur Vermittlung in ein neutrales Land eingeladen und dann hat er sich gedacht, wie soll ich das jetzt machen, ja? Da wusste halt der eine, wer dem anderen seinen Bruder umgebracht hat von dem anderen und dann sagt er, wie soll ich hier jetzt Empathie geben, ja. Aber er hat es geschafft und ist ja auch weltweit ein sehr gefragter Mediator gewesen, solange er gelebt hatte. Bis 2015 hat er. Ja. Ja. Und es ist ja schon beachtlich, dass ein Mensch so viel Kraft und so viel Lebenskraft in dieses Projekt gewaltfreie Kommunikation hineingesteckt hat. Und okay, das war wahrscheinlich auch wegen seines Ursprungs, dass er halt erfahren hat, als Jude in den Staaten war er seinerzeit auch nicht sonderlich willkommen und ist wegen seines Namens diskriminiert worden und hat auch deshalb sehr viel Gewalt und Aggression erfahren.
Und er hatte die Vision des Social Change, also wirklich die Welt in eine friedlichere Welt zu verwandeln und die GfK als Transportmittel dafür zu verwenden. Und das hat er ja geschafft. Also Deutschland ist ja eins der führenden GfK-Länder.
Gibt es auch viele GfK-Schulen hier?
Es gibt, Deutschland ist rappelvoll. Deutschland ist wirklich rappelvoll. Also allein Darmstadt, ich komme ja aus Darmstadt, das ist wie eine Hochburg. Inzwischen ist es so, dass jede große Stadt hat einen GfK-Tag mindestens einmal im Jahr. Es gibt einen Dachverband, es gibt überall kleine Vereine. Also Deutschland ist das führendste GfK-Land in der Welt, mit USA würde ich mal sagen. Aber ich glaube, so die Trainerdichte bezogen auf Bevölkerung ist Deutschland einfach noch dichter. Und das breitet sich nach und nach aus. Und es ist wirklich sehr bereichernd und inspirierend und das sieht man auch. Also es werden Bücher ohne Ende geschrieben, es gibt Podcasts dazu, es gibt das Internet ist auch voll davon.
Ja. Aber eine Anekdote würde ich gerne jetzt noch sagen von diesem Buch, Konflikte lösen durch gewaltfreie Kommunikation. Da ging es darum, dass er seinerzeit in St. Louis, in einem schwarzen Viertel, der Marshall B. Rosenberg in dem Sinne, einen Vortrag halten sollte. Und dann schreibt er so in diesem Buch, plötzlich taucht ein Anführer auf von diesem und von der Zulu-Gang und weil Marshall B. Rosenberg in seinem Revier aufgetaucht ist und dann hat er halt in dem Sinne wolfssprachenmäßig gestänkert und fragt so nach dem Motto Marshall B. Rosenberg oder sagt ihm so, weißt du, was du tun kannst? Gib den Schwarzen hier all dein Geld und dann können sie sich davon Knarren kaufen und können Leute wie dich umlegen. Also das war quasi von dem El Chapelle so seine erste Antwort, die er so dem Marshall B. Rosenberg gab. Aber der Marshall B. Rosenberg hat dann gesagt, okay, dann haben sie so ein bisschen Wolfsgeplänkel gehabt, aber hinterher hat er dann Empathie gegeben. Und dann meinte er so, sie sind wütend darüber, dass ein Weißer einfach daherkommt und den Schwarzen erklären will, wie sie miteinander reden wollen. Wollen Sie, dass ich Ihre Art, mit Konflikten umzugehen, respektiere? Das hat dann der Rosenberg den El Chapelle quasi gefragt und auf einmal war der ruhig. Mhm. Und er blieb den ganzen Abend ruhig und Marshall B. Rosenberg ging dann Richtung Auto. Auf einmal hörte er hinter sich Schritte und das war dann eben dieser Ganganführer, dieser El Chapelle. Und dann hat er sich schon gedacht, oh mein Gott, was passiert jetzt? Und dann fragte der so, der El Chapelle, hast du eine Karre, kannst du mich mitnehmen? Und der Rosenberg sagte dann, okay, wo willst du denn hin? Und dann meinte halt der El Chapelle, ja, weißt du was, ich hab dich angehört und was ist passiert? Also, dass du gesagt hast, dass du mir in diesem Sinne Empathie gegeben hast, auf einmal war meine Wut weg. Was ist da passiert? Ja. Und da meinte er, weißt du was? So viele Knarren kann ich mir gar nicht kaufen, dass ich euch Weiße da niedermache. Lehre uns lieber das Zeugs da, über das du heute Abend erzählt hast. Ja. Und da meinte Marshall B. Rosenberg, okay, das können wir machen, aber du kommst im Gegenzug mit und tust dann quasi vermitteln, wenn ich GFK quasi an die Schulen bringe, wo halt, in Washington, wo halt viele schwarze Schüler an den Schulen da jetzt Aufstände kreieren. Und du kommst dann mit und vermittelst. Die haben den Deal gemacht. Und auf jeden Fall, der El Chapelle ist dann 13 Jahre lang ein super toller Assistent geworden vom Marshall B. Rosenberg, der ehemalige Ganganführer oder der Ganganführer und hat quasi vermittelt zwischen den Weißen und den Schwarzen in den Ghettos. Und das fand ich so schön an der Geschichte, dass der Marshall B. Rosenberg wirklich nicht so elitär von oben herab, sondern dass er mitten immer drin im größten Tuhu-Wabuhu sich befindet und dort quasi das, was er ins Leben gebracht hat, die gewaltfreie Kommunikation eben unter die Menschen bringt.
Ja. Genau, und ich glaube auch, das Wichtige ist es, also auch in allen Gesellschaftsschichten anzusiedeln. Ne? Das ist so ein, also ich, wenn ich das hier in Deutschland mir so angucke, dann merke ich, das ist schon eine sehr elitäre Veranstaltung. Ja, das sind Seminare, die kosten alle ein Schweinegeld. Das ist alles spricht so eine Gesellschaftsschicht mehr oder weniger
so
an.
Motto,
ja, das ist so ein akademisches Thema. Und es ist so schade, dass es also irgendwie auch die Ideen scheinbar fehlen oder es nicht ankommt oder wie, weiß ich nicht, dass es irgendwie quer durch die Bevölkerung gehen kann.
Ja, weil gerade da ist es ja so wichtig, wenn wir wundern, dass es alle Leute rechts wählen, brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Leute, die quasi dort, wo am wichtigsten wäre, dass sie Verständnis, Empathie bekommen, damit sie sich quasi wahrgenommen fühlen und wieder als Menschen betrachtet, als Menschen selber empfinden und nicht nur als Abfall der Gesellschaft, als nicht beachtet, als Aussatz.
Als dann, übersehen, ja.
Ja, und wenn ich da hinkomme und die Menschen quasi in den Schichten, wo der Marshall B. Rosenberg hingegangen ist, wo die Leute eben halt kein Geld hatten, sondern er hat teilweise unter Vordächern geschlafen und wurde, weil er sich kein Hotel leisten konnte, aber der ist in die Städte gefahren, wo die armen Menschen sind, die Menschen, die halt nicht so finanziell begütert waren.
Ja, die wo es auch vom Bildungsstand her nicht unbedingt Idee ist, ach so, wir könnten auch unsere Konflikte anders lösen, als uns gegenseitig eins auf die Mütze zu geben.
Und das hat dieser El Chapelle, dieser Ganganführer, hat auch gesagt, du, aber ich habe doch gar keine Bildung. Ja. Da meinte er, nee, du brauchst keine Bildung haben, aber du kannst gut mit deinen Leuten reden. Ja. Das ist es, das ist das Einzige, was zählt, dass du einfach mit deinen Leuten gut kommunizieren kannst. Ja. Und das, finde ich, ist so wichtig. Ich muss nicht studiert haben. Ich muss auch keinen hohen IQ haben. Einfach das Herz an einem rechten Fleck haben.
Und es können auch, also ich bin ja viel in IT-Unternehmen unterwegs. Ich sage auch mal, die Nerds können es auch, ne?
Oder Menschen mit Asperger-Syndrom.
Ja,
jeder kann es.
Genau, also es geht, wir brauchen einen anderen Zugang zu unseren Gefühlen oder einen neuen oder überhaupt einen Zugang dazu, wenn wir es nicht gelernt haben. Es ist eine Gesellschaft, die sehr abgeschnitten ist von ihren Gefühlen und wir das auch nicht lernen. Wir lernen es nicht, wir kriegen es oft vom Elternhaus nicht mit und in der Schule kriegen wir es halt auch nicht mit so. Und dann braucht es wieder neuen Zugang. Und Gefühle sind der Dreh- und Angelpunkt. Es ist total spannend. Im Büro sagen ja viele dann so, ja, aber ich bin doch hier auf der Arbeit, da kann ich doch keine Gefühle. Aber ich bin doch ein Mensch. Also unser ganzes Entscheidungsbewusstsein basiert auf Gefühlen. Ohne Gefühle kann ich gar keine Entscheidung treffen. Das ist uns nur nicht bewusst.
Ja, aber die meisten Menschen sind ja im Kopf. Die denken, Pläne und intellektuell. Genau, aber das Wichtige ist...
Also immer so die Sachebene, ne, und die Gefühlsebene blende ich aus, aber ich letztendlich...
Da sind dann die Tretminen versteckt.
Ja und nein. Also die sind vor allem dann da, wenn ich diese Gefühle nicht wahrnehme und nicht ernst nehme und denen nicht einen Raum geben kann. Und deshalb ist das so wichtig. Und deshalb kann natürlich auch ein El Chapelle mit seinen Leuten super reden, weil der trifft die ja genau auf dieser Gefühls- und Beziehungsebene.
Und da war noch eine lustige Geschichte, dass halt der Marshall B. Rosenberg bei einem großen städtischen Vorstandsvorsitzenden Geld für seine Schule haben wollte. Und er wollte schon, hatte nur 5 Minuten und hat wirklich so mehrere Monate gebraucht, bis er den Termin bekommen hat. Ja. Und dann meinte El Chapelle dann so, du, ich mach das, schweig mal. Marshall, ja. Und der Marshall hat dann gesagt, okay, lassen wir mal El Chapelle machen. Und dann kommt der El Chapelle dahin, grüßt den Vorstandsvorsitzenden und sagt, hi, Brother, wo bleibt das Geld für die Spaßschule? Und mit diesem Satz hat der Marshall B. Rosenberg wollte gleich im Erdboden versinken, ja. Aber mit dieser lockeren Art hat er das Eis gebrochen und der Vorstandsvorsitzende hat gesagt, hier, was für eine Schule und welches Geld, was meinst du denn? Und daraufhin, auf diese Frage, sind die halt hingegangen, haben die gewaltfreie Kommunikation und die Schule und das Projekt vorgestellt. Die haben ihr Geld bekommen. Und da geht's manchmal rum, es geht nicht darum, dass ich da eine durchstrukturierte Rede mit logischen, plausiblen 1a festgezurrten Argumenten bringe. Es geht darum, dass ich den Menschen quasi als Mensch erwische und das Gefühl und ihm quasi auf der Gefühlsebene das Empfinden gebe, hier, dein Einsatz wird gebraucht und es ist jetzt wichtig, dass diese Schule ins Leben kommt und dass da was passiert. Und das finde ich ist toll, diese Herzensverbindungen oder ja diese in Verbindung gehen mit den anderen und nicht einfach nur rational, weil rational im Denken, da komme ich keinen Meter weit.
Nee, das kann ich dann wieder machen, wenn ich tatsächlich, ich sag mal, das Gefühlschaos irgendwie aufgeräumt habe und wenn ich eine gute Verbindung wiederhergestellt habe, dann kann ich auch auf dieser Sachebene rational wieder einsteigen. Das brauchen wir ja auch. Es ist ja nicht so, dass wir das Rationale nicht brauchen. Nur ist es ein Trugschluss zu glauben, wir könnten vieles oder alles rational lösen. Das funktioniert halt.
Es ist ein gutes Werkzeug, aber
es ist eine Ergänzung. Ne?
Ja, also ich kann auch in dem Sinne, es geht ja auch immer dort um Haltung, ja? Ja. Also um eine Bewusstseinshaltung. Genau. Was möchte ich, also bin ich offen dafür, möchte ich quasi meine Wahrnehmungen, meine Beobachtungen, wie hast du das schon genannt, Tanzparkett?
Genau, Tanzparkett. Naja, wir haben so als Trainer legen wir oft diese 4 Schritte auf den Boden auf. So, ich habe die hier so laminiert, ne? Dann steht da mich mit meiner Beobachtung verbinden, mich mit meinem Gefühl verbinden, mit meinem Bedürfnis verbinden, mit der Bitte. Die liegen dann so als Karten und dann gibt's noch eine 5. Karte, die kommt jetzt nicht ursprünglich vom Rosenberg, aber die ist das Kopfkino. Das ist die Karte, in der ich eben auch meine Bewertungen zulasse und über die ich vielleicht
einen Einstieg haben kann. Okay, das ist nämlich ganz wichtig, dass ich die nicht verdränge,
genau,
sondern dass ich die erstmal...
Genau.
Okay, jetzt
denen einen Raum geben.
Beispielsweise, ne? Ich sehe eine Frau, die nie lächelt, dann denke ich, okay, die mag mich nicht.
Die mag mich nicht, die
genau.
Ist immer so
Kopfcreme. Ja, genau, und das ist Kopfkino.
Und dann kann ich aber darüber einsteigen, kann sagen, okay, die lächelt nie, die ist so griescremig, so schlecht gelaunt. Oh, da merke ich, das macht mich irgendwie ratlos, weil mir fehlt die Verbindung zu ihr. Und wenn ich also ins Büro zum Beispiel komme, ne, und dann sitzt sie da und grüßt nicht, das wäre eine Beobachtung, heute Morgen hat sie mich nicht gegrüßt, dann merke ich, das irritiert mich total und eben, mir fehlt die Verbindung, dann habe ich ein Bedürfnis und dann könnte ich auch mal zu ihr hingehen und sagen, hier du, ich kam heute Morgen rein, du hast mich nicht gegrüßt, ist dir irgendwie eine Laus über die Leber gelaufen, also irgendwie mal gucken, was ist denn da los, ne? So, und das ist eben so ein prozesshaftes Vorgehen. Also
das Bedürfnis dahinter wäre quasi Verbundenheit.
Verbundenheit wäre jetzt mein Bedürfnis dahinter in so einem Moment.
Oder
genau.
Auch,
oder Verstehen oder
ja,
Klarheit.
Ja.
Also das drückt auch jeder gerne ein bisschen anders aus. Und es kann sein, dass ich eben in diesem empathischen Einfühlen, das ich da jetzt gerade gemacht habe, dass ich da eben nicht geradlinig bin. Ja, dann merke ich, ja, es irritiert mich total. Ja, Mann, die lächelt ja auch nie. Okay. Die lächelt nie. Ja, das ist aber auch wieder eine Bewertung. Okay, also heute Morgen hat sie nicht gelächelt und nicht gegrüßt. Ja, dann kann ja,
ich kenne schon so Leute, wo ich das Gefühl habe, ich immer, wenn ich die sehe, so,
ja, okay,
als ob da quasi, und dann frage ich mich auch immer, dann geht auch Kopfkino um. Und für mich ist immer wichtig, dass ich da erstmal mich nicht runterziehen lasse.
Genau,
dass ich es nicht persönlich nehme.
Genau, kannst du ja auch über so eine Selbsteinfühlung machen. Ne? Also ich muss mich ja nicht in meine Mitmenschen einfühlen, sondern ich kann mich wunderbar in mich einfühlen. Dann
und manchmal heißt es ja auch, also wer nicht wirklich will, den darf ich auch nicht zwingen.
Nee.
Also wenn jemand wirklich dicht macht und gar nicht das Bedürfnis hat, dann ist es, und ich glaube, ja, es gibt auch diese toxischen Menschen, die halt auch wirklich in ihrem Leben sehr viel, die halt eine Strategie haben, dass sie halt erstmal alles kritisieren und das ist so deren privater Kosmos. Und solange sie da nicht das Bedürfnis haben, dass sie vielleicht mal diesen negativen Kosmos mit Pessimismus und mit negativen Erwartungshaltungen verlassen wollen, darf ich sie auch nicht zwingen. Aber
und dann ist es ganz wichtig, das zu erkennen und zu sagen, okay, da möchte ich mich schützen. Also ja, weil ich muss, also dieses Thema Verbindung, die Absicht ist Verbindung, aber es geht vor allem um die Verbindung erstmal zu mir und um zur Verbindung mit meinen Bedürfnissen.
Ja.
Und dann kann ich mich damit verbinden und sagen, okay, wenn mir da so ein toxischer Mensch begegnet,
das natürlich auch Wolfssprache ist, gell?
Natürlich ist es Wolfssprache, genau. Also aber ich will mich ja jetzt erstmal in mich einfühlen. Dann habe ich halt diese Bewertung und dann stelle ich mich da hin und sage, dann merke ich, mein Bedürfnis nach Schutz ist da gerade nicht erfüllt. Also möchte ich mir Schutz erfüllen, ja, damit ich weil ich nicht weiß, wie ich eine Verbindung zu diesen Menschen aufbauen kann oder weil ich Angst habe, dass es irgendwie auf mich rüberschwappt oder mich dann auch runterzieht. Also brauche ich Schutz so. Und dann habe ich das Bedürfnis nach Schutz erkannt, mich in mich selbst eingefühlt und kann sagen, ja, dann halte ich jetzt einfach mal Abstand zu dieser Person.
Genau, das war jetzt ein wundervolles Abschlusswort, ja. Also GFK ist da, also die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg ist da, damit wir in Verbindung gehen, damit wir unsere Bedürfnisse selber kennenlernen, aber auch die Bedürfnisse von anderen. Und es ist wer quasi mehr Interesse hat, kann bei Birgit Schulze sich gerne kundig machen. Birgitschulze.com ist ihre Homepage. Und und es gibt auch diese wunderschöne Download-Seite. Wie heißt die Homepage?
Die heißt www.gewaltfrei-101übungen.de.
Genau. Und wer sich interessiert und noch mehr wissen will, auf der Homepage von radio-überhaltung.de habe ich Links drauf gesetzt. Ja, dann vielen Dank, Birgit, dass du da warst und uns so einen tollen Input gegeben hast bezüglich GFK. Und dann würde ich sagen, bis dann.
Ich bedanke mich auch. Bis dann. Tschüss.